Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Habedere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Wir wollen hier im Podcast in unserer wöchentlichen Show nochmal zurückschauen auf die U20-Weltmeisterschaft, aber auch ein bisschen in die DL schauen, denn da hat es einen Trainerwechsel gegeben, beziehungsweise eine Trainerentlassung. Matti Tiilikainen ist ja nicht mehr Coach der Löwen Frankfurt und das Ganze will ich besprechen wieder mit Yannick Beichler. Hallo, grüß dich. Servus.
Schönen guten Morgen.
Wir haben uns ja schon gesprochen vor der U20-Weltmeisterschaft, dann warst du in den 10 Minuten Eishockey auch während der U20-Weltmeisterschaft zu hören mit ein paar Einschätzungen. Ja, und jetzt ist die U20-Weltmeisterschaft schon ein paar Tage rum, aber wir wollen natürlich nochmal zurückschauen, vor allem auf die deutsche Mannschaft, insgesamt den Turnierverlauf. Fangen wir vielleicht mit der deutschen Mannschaft an, die wieder den Klassenerhalt gesichert hat, dieses Mal deutlich dramatischer als die letzten Jahre. Es war jetzt ein paar Mal Viertelfinale, also dann hatte man vor dem letzten Spiel schon den Klassenerhalt sicher. Dieses Mal war es klar, du musst das letzte Spiel gewinnen. Sie haben es auch gewonnen gegen Norwegen, aber ich glaube, recht viel dramatischer geht's nicht mehr. Ne? Erst in die Verlängerung und dann sogar da noch ein Schuss vom Ausscheiden entfernt, Riesenchance für die Norweger, für deren Topstürmer Brandsek Nygaard und dann auf der anderen Seite Moritz Elias mit dem Siegtreffer. Wie lautet dein Fazit aus deutscher Sicht von diesem Turnier?
Ich würde sagen, durchwachsen. Natürlich sehr euphorisch irgendwie ins Turnier gestartet mit einem Sieg gegen Finnland. Aber trotzdem war eigentlich auch dann ja klar, wie wir auch vor dem Turnier schon besprochen haben, man muss gegen Lettland gewinnen. In dem Fall dann natürlich nur noch einen Punkt theoretisch holen, aber das ist auch mal eine Einstellung, wenn man so da reingeht ins Spiel, dann wird es auch generell meistens schwierig. Dementsprechend war es trotzdem halt so ein Must-Win-Spiel und das ging doch sang- und klanglos verloren und war auf jeden Fall eine ziemliche Enttäuschung und auch, dass man dann gegen Norwegen, die natürlich, wie du schon angesprochen hast, auch super Talente dabei haben und wahrscheinlich die an der Spitze talentierteren Spieler tatsächlich dabei hatten, dann so knapp nur zu gewinnen, ist auch, würde ich sagen, fürs deutsche Eishockey trotzdem irgendwie eine Enttäuschung, auch wenn natürlich die Mannschaft am Ende gefeiert hat, als hätten sie den Titel geholt und das sei ihnen auch gegönnt. Also, dass man dann nicht absteigt und doch wieder ein weiteres Jahr in der Topgruppe bleibt, ist natürlich ein großes Ding, aber trotzdem sollte man schauen, dass es da irgendwie in Zukunft doch überzeugender wird.
Wir wollen, bevor wir ein bisschen in die Tiefe gehen, nochmal auch ganz klar machen, dass wir hier über Teenager sprechen. Ne? Also das ist immer eine besondere Situation. Ich meine, du bist Scout bei den Spokane Chiefs. Du musst natürlich diese Teenager auch bewerten, beurteilen. Ne? Das ist dein Job und die wollen Eishockey-Profis werden. Auch diese Leute, die jetzt hier gespielt haben, sind teilweise schon Eishockey-Profis oder wollen es eben werden. Aber nur nochmal für alle zur Erinnerung, auch ich muss mich immer wieder dran erinnern, die sind über Weihnachten nicht bei der Family als teilweise 17-Jährige oder halt gerade mal 18-Jährige. Die sind über Silvester nicht bei der Family. Die verbringen dann diese Zeit, wo man normalerweise sich zu Hause einfindet, dann wieder so ein bisschen runterfährt, auch mal ein paar ruhigere Tage hat, verbringen diese Zeit dann eben bei so einem Turnier und stehen auch unter Druck. Ne? Und das gilt natürlich für die Top-Nation ganz besonders, aber auch für die deutsche Mannschaft. Ne? Also selber spielen sie vielleicht dann nächstes Jahr gar nicht mal bei dem Turnier, aber du willst natürlich dieses Turnier sozusagen übergeben als Top-Divisions-Teilnehmer, um dann auch den nächsten Jahrgängen wieder zu ermöglichen, dass sie da spielen können.
Ja, wie gesagt, ich würde auch keinem der Spieler irgendwo einen Vorwurf machen. Ich habe auch viel über irgendwie individuelle Fehler gelesen, die zu Gegentoren geführt haben und auf sowas will ich auch gar nicht eingehen, weil das passiert nun mal, wie du sagst, alles junge Spieler, viele sind noch bei den Junioren oder spielen sehr kleine Rollen im Erwachsenenbereich, werden da irgendwie an die Profis rangeführt. Das ist natürlich schwierig für jeden individuell und dementsprechend großer Erfolg für jeden Einzelnen, dass man sich da in der Topgruppe behaupten konnte. Aber wir übertragen das ja auch immer gerne auf den DEB, aufs deutsche Eishockey allgemein. Wenn wir in der NHL gerade sehen, wie viele Deutsche da erfolgreich sind, hofft man natürlich irgendwie, dass das eine nachhaltige Entwicklung ist. Und da bin ich nach wie vor irgendwie skeptisch, was natürlich in keinster Weise gegen die einzelnen Spieler geht, wo auch sicherlich einige sehr gute Rollen sowohl in der A-Nationalmannschaft in Zukunft als auch in der DEL spielen werden. Womöglich sogar in der NHL der ein oder andere. Aber trotzdem schaut man so auf das große Gesamtbild, ist das eben aus DEB-Sicht, glaube ich, doch kritisch zu analysieren im Nachgang.
Deutschland hat also das entscheidende Spiel gewonnen gegen Norwegen im Relegationsspiel. Anders als die letzten Jahre nicht im Best of Three, sondern eben dieses eine Spiel. Nochmal eine besondere Drucksituation. Deutschland hat in der Gruppenphase echt sehr, sehr gut gespielt gegen Finnland. Das Spiel haben sie gewonnen, lange gut mitgehalten gegen Schweden. 2-0 zurück zur zweiten Drittelpause, dann 5-0 verloren, aber eben auch lange gut dabei. Kanada 3-6, aber da stand es 3-3. Also gegen die großen Nationen hat man sich echt ganz gut verkauft. Lass es uns mal positiv drehen, auch wenn du natürlich sagst, es liegt einiges im Argen oder es gibt auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber schau mal ein bisschen auf die Mannschaft und greif vielleicht mal in Verteidigung und Sturm so ein, zwei Spieler raus, die dir besonders gut gefallen haben, von denen du vielleicht auch positiv überrascht warst.
Ja, also Veit Oswald ist natürlich einer, der gerade zum Ende hin ein bisschen herausgeragt ist, der mir auch schon immer gut gefallen hat und der nicht nur Topscorer wurde, sondern auch Topscorer wurde für das deutsche Team mit einem Spiel weniger als der Rest. Hat ein Spiel verpasst, mehr als einen Punkt pro Spiel gemacht, 3 Tore geschossen und auch wirklich einfach spielerisch überzeugt.
Mega geiles Tor auch gegen Norwegen, ne? Also da, das war echt genau. Super gemacht. Also insgesamt, ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt, aber Querpass angenommen, schön mitgenommen im vollen Tempo, rum um den Norweger, auch nicht irgendwie überhastet abgeschlossen, nochmal gewartet, bis der Torwart unten war. Also echt ein wunderbares Tor.
Absolut, und das ist auch ein Spieler, von dem ich mir durchaus erhoffen würde, dass er in der DEL zukünftig eine noch größere Rolle spielt. In der Verteidigung muss ich sagen, hat mir Niklas Hübner sehr gut gefallen, der in den letzten Jahren irgendwie grundsätzlich immer so ein Talent war, das in Ingolstadt rangeführt werden sollte und auch schon früh die ersten Profispiele gemacht hat, aber trotzdem auch immer irgendwie ein bisschen wackelig war, immer mal seine Probleme hatte, auch mit der U18-Nationalmannschaft. Diese Saison komplett in Ravensburg in der DEL2 spielt. Der hat sich aber auch wirklich gut gemacht, nicht nur, weil er 2 Tore geschossen hat, die auch wirklich gut anzusehen waren, sondern weil er einfach immer wieder Impulse gerade nach vorne gegeben hat, im Aufbau stark war. Und ich glaube, das sind wirklich die Verteidiger, die du auch brauchst in so einem Turnier und die auch natürlich heutzutage sehr gefragt sind. Ist mit seinen 1,90, glaube ich, und auch an die 90 Kilo hat er die Staturen des typischen Verteidigers, aber kann gleichzeitig auch gut Schlittschuh laufen und auch nach vorne spielen. Und dementsprechend sehe ich bei ihm auch durchaus noch eine gute Zukunft, auch wenn die letzten Jahre vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so gelaufen sind, wie er es sich erhofft hatte.
Lass uns doch mal die beiden Spieler auch nehmen. Ich würde auch zustimmen. Also Oswald fand ich jetzt gerade im wichtigen Spiel gegen Norwegen echt einfach extrem stark. Nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, sondern weil er eigentlich immer, wenn er auf dem Eis war, dann auch versucht hat, was zu kreieren und auch immer ja in Richtung Slots gedacht hat und gespielt hat. Also entweder selber hingezogen hat, auch mal eine Strafe gezogen hat auf dem Weg oder halt den Pass gespielt hat. Also du hast immer gemerkt, okay, der sucht jetzt die gefährliche Zone, jetzt nicht irgendwie, ja, Scheibe irgendwie wegwerfen oder so, zurückspielen an die blaue Linie, sondern eigentlich immer was machen wollen. Das hat mir sehr gefallen. Und lass uns die beiden Spieler mal nehmen, um so ein bisschen zu sprechen drüber, wie kann man eben solche Spieler noch mehr an die Top-Liga in Deutschland, ans Profi-Eishockey heranführen. Denn bei Oswald würde ich schon sagen, das ist einer, der von der U23-Regel profitiert. Denn ich denke, wenn es die nicht gäbe, würde nicht Veit Oswald nicht zweistellig Eiszeit pro Spiel in München bekommen. Also klar ist es ein Riesentalent, aber da hat München dann auch genug finanziellen Background, um zu sagen, okay, diesen Kader-Slot besetzen wir mit einem 28-jährigen ehemaligen AHLer, wo wir wissen, da kriegen wir genau, was wir wollen und der setzt das dann so um, oder? Also Oswald, auch so sehr man die U23-Regel kritisieren kann, weil es oft eben nur ein Auffüllen des Spielberichtsbogens ist und dann die Spieler 3-4 Minuten kriegen, wenn überhaupt. Aber Oswald ist ein Positivbeispiel dieser Regelung.
Absolut. Haben wir auch, glaube ich, schon vor dem Turnier drüber gesprochen, in der Vorschau, dass natürlich einzelne Spieler durchaus davon profitieren. Auch Kechter und Elias sind zwei Jungs, die ein wirklich gutes Turnier gespielt haben, die auch in der DEL gerade Kechter, glaube ich, viel Eiszeit bekommen. Und dementsprechend gibt es natürlich die einzelnen Spieler, die auf jeden Fall davon profitieren. Es gibt halt andere, haben wir auch schon viel drüber gesprochen, bei denen das anders aussieht. Und gleichzeitig hast du eine DNL, die irgendwie als Top-U20-Liga relativ ausgedünnt ist, was so das Top-Talent angeht, weil eben sehr, sehr viele schon sehr früh hochgezogen werden. Aber natürlich, wenn man sich den Oswald anguckt oder auch Hübner spielt in Ravensburg auch eine relativ große Rolle, dann ist das natürlich positiv zu betrachten, auf jeden Fall.
Genau, und Hübner wäre dann der andere Weg, ne, zu sagen, also der war ja auch letzte Saison schon teilweise im DEL-Kader dann mit dabei. Ich habe dann ein paar Spiele von Ingolstadt gesehen, habe immer geschaut, wo ist der eigentlich, wann kommt er mal aufs Eis, dann hat er einen Wechsel, dann schaust du danach, hat er dann irgendwie, ich glaube, der hatte ein Spiel sogar, da hat er dann mal 20 Sekunden Eiszeit, weil ihn halt Mark French einmal für einen Wechsel gebracht hat, damit er sich mal ein bisschen bewegt, so ungefähr, also jetzt mal überspitzt gesagt, aber der hat halt da einfach keine Rolle gespielt. Ist dann auch immer eine Frage, kommst du als junger Spieler in eine Mannschaft, die gerade funktioniert, geht's da gerade um alles, muss die irgendwie aufholen, ist die in den Playoffs, ne, und dann ist die U23-Regel vielleicht doch nicht so optimal, weil dann hast du zwar den Spieler mit dabei, aber er könnte woanders vielleicht wertvolle Eiszeit bekommen, anstatt sich ein Profispiel von der Bank aus anzuschauen oder ein DEL-Spiel von der Bank aus anzuschauen. Und dann ist die DEL2 ja auch noch eine Möglichkeit zu spielen. Das sieht man jetzt bei Hübner, dass das ja auch funktionieren kann. Oder wenn wir in Ingolstadt sind, gut, Philipp Krause ist jetzt mittlerweile in der DEL, würde ich sagen, etabliert, aber der hat ja auch erst den Weg über die DEL2 über Kaufbeuren gemacht.
Ja, ich glaube, es gibt einige Beispiele. Also ich finde selbst ein Samuel Schindler zum Beispiel hat auch ein gutes Turnier gespielt und war jemand, der mich überrascht hat als einer, der in der Oberliga spielt und da auch einen relativ großen Sprung dann macht auf das Top-internationale Niveau. Auch für ihn würde ich sagen, läuft gerade alles gut. In Bayreuth spielt er eine große Rolle und hat jetzt ein gutes U20-Turnier gespielt. Alles super. Von daher geht es halt wirklich auch immer darum, individuell irgendwie zu finden, wie du sagst, wie ist die Situation in der Mannschaft, wie ist die Situation beim Spieler, da die richtige den richtigen Ort einfach für den Spieler zu finden, damit er sich in dem Moment richtig entwickeln kann. Und das ist natürlich nie einfach, aber es gibt auf jeden Fall einige Beispiele, wo für die individuellen Spieler dann der individuell richtige Ort auch gefunden wurde.
Ja. Dann sind wir bei DEL und DEL2, also zwei jetzt, die wir rausgegriffen haben mit Oswald und auch mit Hübner, die in Profiligen spielen. Im Fokus waren vorher, finde ich, auch die im deutschen Kader, die eben in Nordamerika spielen. Also von Lutz hatte ich mir viel erwartet, von Panocha hatte ich mir viel erwartet. Ich finde, dass da aber Oswald und Hübner schon nochmal vom Leistungsniveau ja deutlich drüber waren, auch von der Entscheidungsfindung.
Ja, würde ich insgesamt auch zustimmen. Ich fand, bei Lutz hat man durchaus gesehen, dass da einfach individuell sehr, sehr viel Skill da ist. Er hat immer wieder versucht, viel alleine zu machen, was natürlich auch gerade bei Juniorenspielern häufig ein Problem ist, beziehungsweise gerade bei Spielern, die irgendwie besser sind als die Mitspieler, die vielleicht manchmal Mitspieler haben, die nicht schnell genug hinterherkommen, sodass du viel alleine lösen musst. Jetzt bist du dann natürlich bei U20-WM irgendwie in einer anderen Situation. Die Gegner sind schneller da, die Mitspieler sind im Idealfall stärker. Da hat vielleicht dann einfach der Sprung nicht so gut geklappt jetzt in diesem individuellen Turnier. Ich würde ihn weder abschreiben noch sagen, dass es ein besonders schwaches Turnier war. Also ich finde, er hat auch sehr viel gezeigt, dass da sehr viel Talent da ist und auch gezeigt, warum er in der NHL gedraftet wurde. Panocha haben wir auch vorher darüber gesprochen, dass der jemand ist, von dem man sich viel erhoffen kann, der aber natürlich auch als 2005er Jahrgang nächstes Jahr noch zurückkommen kann, der als Underager hier in dem Turnier war, hat trotzdem eine große Rolle gespielt, hat natürlich auch den einen oder anderen Fehler gemacht, was einfach dazugehört, haben wir auch gerade schon gesagt, die Spieler sind einfach so jung, machen natürlich Fehler, aber auch bei ihm hat man gesehen, dass er grundsätzlich sehr talentiert ist, auch läuferisch stark, in beide Richtungen eigentlich stark, gerade was Rush-Verteidigung angeht, aber auch was die Arbeit nach vorne angeht, von daher würde ich mir da auch keine Sorgen machen. Ich finde, bei beiden Spielern hat man gesehen, warum sie NHL-Draftpicks waren und warum sie das auch verdienen, auch wenn das Turnier jetzt vielleicht nicht ganz so gut war, wie man sich für die beiden erhofft hätte.
Haufe, ebenfalls einer, der in Nordamerika spielt, in der WHL, der hat sehr gut funktioniert in der Reihe mit Oswald und Hördler. Hördler natürlich da auch mit einer ganz speziellen Rolle. Im Forecheck war diese Reihe ganz gut. Wir schauen jetzt sehr viel auf die Top 6, auch Roman Kechter natürlich immer wieder mit wichtigen Aktionen. Und da hat man auch gesehen, dass der sich jetzt gut entwickelt hat in Nürnberg. Viel, viel Ruhe an der Scheibe. Und es ist tatsächlich auch so, dass du in Nürnberg ja, also die hoffen, dass der schnell wieder zurückkommt. Also die warten direkt auf ihn oder haben gehofft, dass der schnell wieder zurückkommt, weil die ihn auch wirklich brauchen, weil der ein wichtiger Bestandteil des Lineups ist. Julian Lutz hast du angesprochen, Moritz Elias natürlich mit dem entscheidenden Tor, im Scoring sonst nicht so aufgefallen, aber macht halt das wichtigste Tor des Turniers mit dem Game-Winner gegen Norwegen in der Verlängerung. Und auch so ein Sumpf, ein Rollinger und vor allem ein Bicker, also sag ich jetzt mal nicht in den Top 6, sondern ein bisschen tiefer im Lineup, haben sich, finde ich, auch im Laufe des Turniers gesteigert. Bicker ist ja dann raufgerutscht nach dem Check von Oswald gegen Lettland, hat dann auch in den Top 6 gespielt, hatte diese drei Screens bei den Powerplay-Toren gegen Kanada. Und ja, also auch da Bicker und Sumpf, jeweils zwei 2005er. Also das sind ja dann auch die Mannschaft im nächsten Jahr dann tragen müssen.
Ja, absolut. Ich finde auch, wenn man eine positive Sache, abgesehen von individuellen Leistungen, hervorheben möchte, dann kann das auf jeden Fall auch die Tiefe im Kader sein. Also an der Spitze fehlt es irgendwie. Man hat keinen Stütze, keinen Reichel, keinen Peterka. Aber trotzdem, wie du sagst, drei Reihen, die gute Rollen gespielt haben. Die vierte hat halt sehr wenig Eiszeit bekommen. Waren eher wirklich eher die ersten drei, aber auch da die angesprochenen Spieler Bicker, Sumpf, Rollinger, die in der dritten Reihe waren, die haben alle im Turnier im Schnitt über 15 Minuten gespielt, hatten also auch, also waren jetzt eigentlich nicht so eine dritte Reihe, die, wo man irgendwie sagt als Deutschland, wir haben so eine starke Top 6, die dritte und vierte spielen so gut wie gar nicht, sondern es war wirklich die ersten drei Reihen, die alle ihre Eiszeit bekommen haben. Gerade Sumpf hat mir auch schon bei der U18, wir haben im letzten Jahr sehr gut gefallen und hat jetzt wieder ein gutes Turnier gemacht, wird mit Sicherheit auch eine große Rolle im nächsten Jahr spielen müssen. Und auch ein Bicker auf jeden Fall, der ja auch in der DEL schon Erfahrung sammelt, würde ich mir auch viel von erhoffen im kommenden Jahr.
Wenn wir noch ein bisschen weiterschauen, so die nächsten Jahrgänge, also dann 2006, 2007, du hast ja gesagt, die fetten Jahre sind vorbei, also sowas wie Stützle, Seider, Peterka, Reichel jetzt erstmal nicht mehr zu erwarten. Wie sieht das dann für die nächsten Jahre aus? Also jetzt mal schon vielleicht bis 2026 gedacht, also 2026 U20 Weltmeisterschaft?
Ja, also es wird schwierig, glaube ich, im kommenden Jahr, also 2025, da mit dem 2005er Jahrgang, der ja mit der U18 abgestiegen ist, jetzt hier wieder einige dabei, die natürlich die Top-Spieler des Jahrgangs sind, die das Team nächstes Jahr tragen müssen. Aber dahinter fällt es mir persönlich schon schwer, irgendwie eine Kaderprognose irgendwie zu stellen, weil es da in der Tiefe aus meiner Sicht schon ein bisschen hapert. 2006 und gerade 2007 kommen auf jeden Fall ein paar Spieler nach, die sehr talentiert sind. Gerade vom 2007er Jahrgang kann man sich wieder ein paar NHL-Picks auch erhoffen. Ist natürlich immer schwierig, so weit im Voraus irgendwie sicher vorherzusagen, aber da ist auf jeden Fall sehr viel Talent da. Gerade jemand wie ein David Lewandowski, der Topscorer der DNL ist als 2007er Jahrgang und auch in Essen jetzt erste Erfahrungen in der Oberliga sammelt und sowohl in der Verteidigung als auch im Sturm einige weitere, die man da nennen könnte. Die Frage ist natürlich, wer davon ist vielleicht im nächsten Jahr schon so weit, dass er in der U20-WM mitspielen könnte? Und da, gerade wenn man den DEB kennt, werden da eigentlich relativ selten Spieler so früh hochgezogen. Und dann ist halt die Frage, wer entwickelt sich wie bis 26 oder noch 27? Deshalb bin ich gerade aufs kommende Jahr sehr gespannt, weil das eben das Jahr sein wird mit dem vermeintlich schwächsten Jahrgang der letzten Jahre, würde ich sagen. Der sich dann eben wieder in der Liga halten muss sozusagen, um dann mit den 2006 und 2007er Jahrgängen wieder auch in der Topgruppe spielen zu können.
Übrigens ganz interessant dann auch in der U20, wenn man da, also in der DNL, wenn man da schaut, wer aktuell so in den Topscorern ist, David Lewandowski hast du angesprochen, da noch ein gewisser Lenny Boos auf Platz 5, wenn man ein bisschen runterschaut in der Scorerliste, spielt da auch ein Hanno Trippke. Also da kommen auch ein paar Namen nach, die man kennt. Kai Hospit, mit dem ich ja kommentiert habe, der hat jetzt gesagt, er hat kürzlich, ich glaube, ich auch DNL geschaut und dann war gleichzeitig Lewandowski, Boos und noch einer, noch ein Sohn von einem ehemaligen DL-Profi auf dem Eis. Also er hat sich irgendwie dann zurückversetzt gefühlt in seine Zeit. Das also der Blick in die Zukunft. Dann bleiben wir noch in der Gegenwart beziehungsweise in der näheren Vergangenheit. Noch ganz kurz natürlich auch auf die Mannschaften, die Medaillen geholt haben, beziehungsweise natürlich dann das Turnier gewonnen haben. USA gegen Schweden 6-2 im Finale, obwohl es, würde ich sagen, nicht so deutlich war, sondern die USA das hinten raus halt so rausgeschossen haben. Und Tschechien gegen Finnland 8-5, wieder ein völlig wildes Spiel im Spiel um Platz Bronze, um Platz 3 um Bronze. Letztes Jahr gab es ja dieses 8-7 dafür von der USA gegen Schweden im Spiel um Bronze, dieses Mal 8-5 für die Tschechen, die also wieder eine Medaille holen nach Silber von vor einem Jahr. Ja, ich würde jetzt mal sagen, so ganz grob, USA, Schweden auf jeden Fall von der individuellen Klasse da völlig zu Recht auch im Finale und ja auch die Mannschaften, die jetzt zuletzt sich in der U18 mit den Jahrgängen immer gegenüberstanden im Finale, aber Tschechien und Finnland auch so, was das mannschaftliche Auftreten anbelangt, das taktische, fand ich da auch richtig stark. Also die Finnen hätten ja im Halbfinale die USA beinahe rausgehauen, haben die echt vor Probleme gestellt. Also ja, wie lautet so sein Blick auf die Mannschaften, die eben in der Medal-Round standen?
Ich fand es in erster Linie einfach super anzuschauen. Also ich fand es waren sehr attraktive Spiele, auch wenn man vielleicht sich gar nicht so für Junioren-Eishockey interessiert, einem NHL-Prospects egal sind, war es einfach sehr, sehr gutes Eishockey, entweder weil eben so talentierte Spieler dabei waren oder wie du sagst, auch teilweise die Teamleistungen einfach so stark waren, weil es enge Spiele waren. Spiele, die gedreht wurden, sehr viele Spiele, die in die Overtime gegangen sind. Und auch, dass Finnland am Ende im Spiel um Platz 3 verliert und es aber erstmal dahin geschafft hat, nachdem sie den Auftakt gegen Deutschland völlig vermasselt haben. Das war einfach ein Turnier, das richtig Spaß gemacht hat. Und gerade mir als jemand, der durchaus ein Interesse an den individuellen Fähigkeiten der Spieler hat, hat es auch einfach einen riesen Spaß gemacht, Leute zu sehen wie Jonathan Lekkerimäki, Noah Östlund bei Schweden, die da die großen Stars waren, Jiří Kulich oder auch Matias Milovský bei Tschechien, die auch gescored haben ohne Ende. Und bei den USA, das hatten wir auch in der Vorschau schon gesagt, dass sie einfach so viele talentierte Stürmer dabei hatten. Ich glaube, da haben am Ende 11 Spieler oder so mehr als einen Punkt pro Spiel gemacht, wo man gar nicht so richtig einen rauspicken kann, der irgendwie der Überragende gewesen wäre, sondern es hat einfach jede Reihe gescored ohne Ende. Und dass sie dann mal 8 Tore in einem Spiel machen, das wundert irgendwie am Ende auch keinen. Also mir persönlich hat es einen riesigen Spaß gemacht, da alle Spiele anzuschauen.
Und also hätte ja auch für Schweden zum Beispiel anders laufen können, sind im Viertelfinale erst über die Overtime weitergekommen gegen die Schweiz. Auch die Slowakei hat den Finnen dann einen heißen Fight geliefert im Viertelfinale. Auch da erst nach Verlängerung die Finnen weiter. Also hätte auch noch deutlich größere Überraschungen geben können bei diesem Turnier. Ein paar einzelne Spieler hast du schon angesprochen. Lekkerimäki ist ja auch zum wertvollsten Spieler dann gewählt worden. Bester Torhüter Hugo Hävelid von den Schweden. Auch der beste Verteidiger mit Axel Sandin Pelikka. Sehr, sehr auffällig, ein Schwede, Carter Gauthier von der USA, bester Stürmer, der ja dann auch den Titel geholt hat mit seiner Mannschaft und dann noch im All-Star-Team Jiří Kulich, Lane Hudson und Theo Lindstein. Das waren natürlich dann vor allem die man auch erwartet hatte am Ende. Ja, und USA-Schweden, das große Finale. Und da hat man auch schon gemerkt, dass sich das so ein bisschen über die vergangenen Jahre hochgeschaukelt hat. Ryan Leonard, der dann einmal so den Handkuss nach seinem Tor in Richtung Fans geschleudert hat, dann auch nochmal zwischen Gauthier und Lekkerimäki in der Handshake-Line nochmal eine kurze Diskussion. Ich fand, es hat das Ganze aber nochmal unterhaltsamer gemacht. Also ich finde auch, Fair Play gehört genauso beim Gewinnen dazu. Ich finde, die USA haben es da so ein bisschen überzogen, aber eigentlich ist es ja dann auch das gewesen, was du erwartest, wenn eben Teenager aufeinandertreffen. Na, das kann ja dann noch nicht komplett ausgereift sein, auch in der Beziehung. Wir hatten vor ein paar Jahren mal die Schweden, die dann teilweise die Silbermedaille sogar in die Zuschauer geworfen haben und völlig frustriert waren, dass sie eben nicht Gold geholt haben. Natürlich ist da auch Frust dabei, aber ja, irgendwie macht das ja auch dieses Turnier so speziell, oder?
Ja, absolut. Und wir sprechen ja auch so oft darüber, gerade im Zusammenhang mit der NHL, dass einfach die Persönlichkeiten fehlen. Wenn du das mit der NBA oder NFL vergleichst und wie die ihre Persönlichkeiten einfach vermarkten und dir dann im Vergleich dazu Leute wie McDavid anguckst, die einfach überragendes Können vielleicht haben, aber so von der Persönlichkeit, ich will nicht sagen wenig haben, sondern eher wenig zeigen, weil es einem so früh so eingetrichtert wird. Sobald dann sowas passiert wie jetzt die Amerikaner und die Schweden, dann ja, wird es irgendwie mal direkt sehr kritisch gesehen. Aber wie du sagst, es sind Teenager, die im bis dato vielleicht größten Spiel ihres Lebens spielen. Und dementsprechend freue ich mich da jedes Mal, wenn ich irgendwie den Hauch von Emotionen sehe. Und auch wenn man da vielleicht sagt, ob das jetzt so komplett fair war, sei dahingestellt. Aber ich meine, es gehört irgendwie dazu und macht ja am Ende auch Spaß. Und ich glaube, es war nichts Schlimmes dabei oder nichts wirklich Verwerfliches, sondern halt mal ein bisschen Spitzeleien in die andere Richtung. Und das gehört für mich auch dazu.
Es gibt ja auch diese Formulierung, be a good Canadian boy, be a good American boy, dann vielleicht in dem Fall, wenn wir von der U20-Weltmeisterschaft, danke da schon mal für die Einschätzungen, so ganz spontan in eine aktuelle News springen. Und die hat ja auch mit Carter Gauthier zu tun, dem besten Stürmer der U20-Weltmeisterschaft, eigentlich gedraftet von den Philadelphia Flyers. Jetzt hat sich aber herausgestellt, oder eigentlich schon länger herausgestellt, der will gar nicht unbedingt für die Flyers spielen und ist jetzt getradet worden zu den Anaheim Ducks. Es ist nicht so, dass es das noch nicht gegeben hat, sogar einmal sehr, sehr prominent, Anfang der 90er, Eric Lindros, damals von den Quebec Nordiques, Nummer 1 gedraftet, wollte nicht spielen für die Nordiques, ist dann gewechselt zu den Philadelphia Flyers, hat dort dann lange gespielt und unter anderem im Gegenzug Peter Forsberg nach Quebec, beziehungsweise später waren das ja die Colorado Avalanche, mit denen Forsberg dann auch zwei Stanley Cups gewonnen hat. Also es ist nicht so, dass es das noch nicht gegeben hat, aber trotzdem vielleicht auch Ausdruck dieser etwas neueren Generation, dass die da auch nicht mehr so mitspielen und sagen, nee, ich will schon auch selber so ein bisschen entscheiden, wo ich spiele. Ist ja echt ein spezielles System da in Nordamerika. Du wirst einfach gedraftet und dann heißt es, okay, du bist jetzt hier mindestens mal für dein Entry-Level-Contract und dann ja als Restricted Free Agent kannst du da, also du kannst ja schon mal damit rechnen, dass du 5-6 Jahre deiner Karriere auf jeden Fall für das Team spielst, von dem du gedraftet wurdest. Und dann musst du, wenn du ein richtig guter Spieler bist, wie zum Beispiel jetzt Connor McDavid, und dann steht irgendwie die Entscheidung an, gehst du weg von diesem Team, ist das ja auch nicht nur sportlich eine schwierige Entscheidung, sondern dann bist du ja der absolute Depp. Also wenn McDavid jetzt sagen würde, er geht von den Oilers weg, ja, ist sein gutes Recht, irgendwann zu entscheiden, okay, ich hab diese Qualitäten, ich will die Qualitäten halt für einen anderen Club zeigen. Aber irgendwie ist das so drin in dem nordamerikanischen System, dass dann, wenn einer wirklich ein Top-Draft-Pick ist, dass der eigentlich seine Prime auf jeden Fall für diesen Club spielt. Also, Carter Gauthier, irgendwie Anzeichen für eine neue Generation oder einfach so ein Einzelfall, dass der sagt, nee, Philadelphia will ich eigentlich nicht, trade mich.
Ich bin sehr gespannt drauf, was in Zukunft passiert. Also bisher, wie du sagst, ein Einzelfall. Würde aber irgendwie passen, dass das in Zukunft noch mal häufiger passiert. Wenn man mit Europäern spricht oder aus unserer europäischen Sicht, ist es ja sowieso immer, wie du sagst, ein etwas komisches System. Und gerade auch einfach deutsche Eishockey-Fans, die mit der NHL vielleicht nichts zu tun haben, eher die DEL oder sonst welche Teams in Deutschland schauen, sind da ja auch immer erstaunt, erstmal, wenn sie irgendwie so das Draft-System kennenlernen und sagen, wie, der darf dann gar nicht entscheiden. Und wenn sie dann noch über Restricted Free Agency hören, dann wird es irgendwie alles noch komischer, dass man da sehr, sehr lang überhaupt kein Mitspracherecht hat. Von daher, ich bin sehr gespannt, ob sich irgendwie so in dieses europäische Mindset, ich möchte selbst entscheiden, wo ich spielen möchte und möchte einfach meinen Vertrag da unterschreiben, ob sich dahin entwickelt. Und das mehr Spieler in Zukunft machen, aber gleichzeitig kann ich es mir so richtig auch nicht vorstellen, weil zum einen immer noch die meisten Spieler einfach in die NHL wollen, das ist das Ziel Nummer eins. Und für Europäer ist es ehrlich gesagt sowieso mehr oder weniger egal, wo in Nordamerika du spielst. Also natürlich hat man von manchen Städten mal gehört und von anderen noch nicht, aber man ist einfach froh, da zu sein. Und das trifft, glaube ich, auch auf die allermeisten Nordamerikaner zu, die bis auf die US National Team Development Program Jungs wie Carter Gauthier auch schon gewöhnt sind, irgendwo gedraftet zu werden, sei es in der USHL oder CHL oder auch in den Ligen darunter, gibt es überall Drafts und es ist eigentlich überall dasselbe. Von daher, ich glaube, das System ist einfach so tief drin, dass ich da wahrscheinlich nicht so richtig viel tun wird, aber gleichzeitig ist Gauthier jetzt natürlich schon ein Beispiel, wo du als kommender Superstar ja zumindest es dir erlauben kannst, mal nachzufragen, ob du nicht auch woanders hin dürftest.
Du brichst natürlich mit so einer Aktion irgendwie das komplette System Draft irgendwie auf, und wenn es öfter passiert, wird es ja eigentlich ad absurdum geführt, weil das ist ja gerade der Hintergedanke beim Draft, dass ich dann eben die Möglichkeit habe, wenn ich eben schlechter performt habe und einen schlechteren Platz belegt habe, mir eben dann den Spieler wirklich zu ziehen und zu holen, den ich gern hätte. Und aus dieser Sicht war es dann natürlich damals bei Lindros nochmal krasser, ne? Und der Nummer 1 Pick dann sagt, nee, für die spiele ich nicht. Stell dir mal vor, Connor Bedard hätte jetzt gesagt, nee, Chicago, da läuft es aktuell überhaupt nicht so, und in die Organisation will ich nicht, tradet mich mal als absoluter generational Player. Also grundsätzlich kann ich auch den Gedanken natürlich nachvollziehen. Andererseits kommst du eben in das System rein, entscheidest dich ja auch bewusst dafür, das zu tun und da mitzumachen. Schwierige Geschichte, ich habe auch keine endgültige Antwort. Aber wenn es jetzt natürlich dann eine Lösung gibt für die Philadelphia Flyers, in dem Fall mit dem Trade, da auch mit Jamie Drysdale auch wieder einen jüngeren Spieler dann zu holen, nicht mehr ganz so jung wie Carter Gauthier, und das haut irgendwie hin. Okay. Aber also wenn das jetzt zur Regel wird, dann verliert ja auch der Draft irgendwie seinen Sinn.
Durchaus, aber ich glaube, bis dahin ist es noch ein sehr, sehr langer Weg. Also ich kann es mir aktuell noch nicht vorstellen. Aber ich bin sehr gespannt, ob es noch häufiger vorkommt.
Also die USA holen Gold gegen Schweden im Finale bei der U20-Weltmeisterschaft. Bronze geht an die Tschechen im Spiel um Platz 3 gegen Finnland. Und Deutschland hält die Klasse mit einem 5-4-Sieg nach Verlängerung gegen Norwegen im Relegationsspiel. Und auch um das noch rauszustreichen, positiv natürlich aus deutscher Sicht, dass es jetzt seit 2019, damals der Aufstieg, einmal 2020 haben sie gegen Kasachstan dieses Best of Three Relegation gespielt, seitdem dann eben gehalten, durchgängig und auch weiterhin in der Top-Division. Das ist ja schon mal gut, dass jetzt die letzten Jahre immer auch Deutschland eben in dieser höchsten Gruppe spielt bei der U20. Janik, lass uns noch kurz in die DEL blicken, denn da gibt's ja auch eine aktuelle Nachricht, der Trainerwechsel, beziehungsweise die Löwen Frankfurt, die sich getrennt haben von Matti Tiilikainen, der ja vor der Saison von Gary Fleming übernommen hatte, schon mal da war, jetzt aktuell diese Niederlagenserie, Frankfurt mit 10 Niederlagen am Stück abgerutscht aus den Top 10. Ja, wie gehst du mit solchen Formulierungen wie eben dann irgendwie Mechanismen des Geschäfts? Natürlich hört man da immer, wenn der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr, holding players accountable, was ja Franz David Fritz mal sogar am Freitag in der Konferenz beim Magenta Sport gesagt hat, da habe ich noch dieses Zitat, also die Spieler accountable halten, er hat das so sogar dann irgendwie eingedeutscht. Wahrscheinlich nicht vermeidbar, oder? Wenn es so eine Niederlagenserie gibt, dann zu sagen, okay, wir müssen irgendwas ändern. Vor allem, wenn es halt dann jetzt wirklich gegen den Abstieg geht bei den Löwen Frankfurt.
Ich glaube, was du da zuletzt gesagt hast, wir müssen irgendwas ändern. Das fasst es immer ganz gut zusammen bei solchen Trainerwechseln, wo man eigentlich vielleicht vom Trainer immer noch viel hält. Es gibt ja viele Beispiele dafür, wo man auch sagt, komisch, dass der Trainer jetzt rausgeworfen wird, weil eigentlich war der doch mal mit dem Team erfolgreich und warum sollte es jetzt nicht mehr funktionieren? Man kann sich nicht vorstellen, dass es danach mit einem neuen Trainer wirklich besser läuft, und trotzdem ist es dann am Ende so. Manchmal, also ich finde, das hat immer ein bisschen was von Verzweiflung, dass man einfach sagt, mir fällt jetzt nichts anderes mehr ein, als den Trainer rauszuwerfen und einfach nochmal jemanden Neuen dahin zu stellen, der vielleicht anders mit der Situation umgeht, der anders mit der Mannschaft umgeht, der nochmal neue Impulse setzt. Von daher hat es aus meiner Sicht häufig nicht unbedingt was mit dem Trainer zu tun, sondern ist eher, wie du sagst, ein Ansatz von, wir müssen jetzt mal irgendwas versuchen, weil so kann es nicht weitergehen.
Was hältst du grundsätzlich von diesem Modell Trainer und Sportdirektor in Personalunion, was ja jetzt Fritz Meier erstmal sein wird?
Ist, glaube ich, nicht die Ideallösung, kann aber zumindest in einer Situation wie jetzt, wo man mitten in der Saison steckt, denke ich, funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass das, also es gibt, glaube ich, nicht viele Beispiele, wo es mal längerfristig funktioniert hat. Bestimmt das eine oder andere, aber so richtig erfolgreich ist es, glaube ich, nicht, einfach weil beide Jobs sehr viel Zeit benötigen, sehr arbeitsintensiv sind, und einerseits ist es natürlich schön, wenn du dir als Trainer deinen Kader komplett selbst zusammenstellen kannst, aber gleichzeitig ja, es ist, glaube ich, auch gut, wenn das Ganze ein bisschen getrennt ist. Man Zeit hat, sich auf eins zu konzentrieren und dann auch einfach eine zweite Person hat, mit der man Dinge abspricht, mit der man auch Dinge mal unterschiedlich sieht und debattieren kann, unterschiedliche Sichtweisen reinbringt. Von daher bin ich da grundsätzlich kein Fan von, aber ich glaube, wenn man mitten in der Saison entscheidet, ich werfe jetzt den Trainer raus und habe gerade keinen passenden Nachfolger, dass man es dann quasi selbst zu Ende bringt, das ja, kann durchaus funktionieren.
Fritz Meier hat so natürlich auch Trainererfahrung, hat das interimsmäßig bei Frankfurt auch schon zweimal gemacht, 2018 und in der Saison 2020-21. Davor war er in Duisburg und in Krefeld Head Coach, in Köln war er Co-Trainer, also hat auf jeden Fall Trainererfahrung, aber jetzt eben diese beiden Jobs, Trainer und Sportdirektor. Und dann haben die Löwen Frankfurt auch noch einen Torwart geholt, neu mit Julius Hudacek, der auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Typ ist, auch auf jeden Fall Qualität hatte, zumindest schon mal in seiner Karriere, allerdings in dieser Saison noch nicht gespielt hat, noch keinen Einsatz. Neuer Torwart für die Löwen Frankfurt, die ja Joe Canata zwischen den Pfosten hatten meistens, oder eben Marvin Küpper, die beiden haben sich die Position geteilt. Letztes Jahr noch Jake Hildebrand zwischen den Pfosten, der jetzt in Berlin überzeugt. Also die Torwartposition dann noch einmal, ja, hoffentlich aus Frankfurter Sicht gestärkt. Aber wenn wir auf den Kader schauen, Yannick, dann fällt natürlich auch auf, dass Carter Rowney und Dominik Bock jetzt in den vergangenen Wochen überhaupt nicht gescored haben. Also Bock wartet seit 18 Spielen auf ein Tor. Carter Rowney in diesen 10 Spielen, die Frankfurter verloren haben, auch ohne Treffer. Also ich denke, du brauchst vor allem auch mehr von deinen Topspielern. Und wenn man sich den Kader anschaut, ist das ja auch kein Kader, der auf Platz 11 gehört, sondern auf jeden Fall in die Top 10. Ich meine, hinten Matuschkin und Lajunen unter anderem, die sie ja geholt haben in der Verteidigung. Das ist schon sehr, sehr viel Qualität. Und das hat auch am Anfang ja wirklich gut funktioniert bei den Löwen Frankfurt. Dazu dann hinter Rowney und Bock die Reihe mit Cameron Brace, mit Cramarosa, der dann gespielt hat, und mit Kunik, mit neuen Spielern eben, die gekommen sind. Also da auch mehr Tiefe geholt. Das war ja so das Thema in der vergangenen Saison. Die Löwen Frankfurt vor allem in die erste Reihe, aber jetzt ist ja sogar mehr. Also dann auch schwer zu erklären, warum es nicht reicht für die Top Ten jetzt aktuell.
Absolut. Ich finde aber auch den Kader in Frankfurt einfach spannend, weil so ein bisschen die Mitte fehlt, also einige junge Spieler dabei, einige ältere Spieler dabei, und es gibt, also irgendwann ist natürlich damit zu rechnen, dass man mit über 30 langsam abbaut, also wenn die Topstars da so 33, 34 sind, kann es natürlich sein, dass sie immer noch erfolgreich sind, und da gibt es auch viele Beispiele für, und dass ein Rowney letzte Saison noch überragend war, das ist ja auch kein Geheimnis. Trotzdem geht es dann natürlich schnell, dass man irgendwie nicht mehr ganz so erfolgreich ist wie im Vorjahr. Und wenn dann die Verantwortung sowohl auf den Älteren lastet, die irgendwie eher auf dem Weg sind abzubauen, und auf jemandem wie Bock, der zwar auch jetzt letzte Saison überragend war, der auch mittlerweile schon verdammt viel Erfahrung hat für sein junges Alter, ist es trotzdem auch noch sehr viel Verantwortung. Und wenn es in der ganzen Mannschaft irgendwie nicht läuft, dass dann jemand wie Bock wirklich vorangeht und der ist, der sagt, nee, bei mir läuft es jetzt weiter gut und ich gehe als der Starspieler voran. Das kann man vielleicht auch nicht unbedingt erwarten. Von daher bin ich gespannt, was sich da jetzt tut, ob Fritz Meier nochmal mehr rausholen kann aus dem Team. Ja, weil die, ich sage mal, die Kaderkonstruktion, die ist auf jeden Fall interessant und gibt genug her, dass es in beide Richtungen weitergehen kann.
Wenn wir am Anfang über die U20-Weltmeisterschaft gesprochen haben, ausführlich, und über die deutsche Mannschaft und ja auch über einen Kevin Bicker, wäre das vom Spielertyp nicht einer, den man auch mal zu Bock und Rowney stellen könnte? Also sie haben natürlich viel ausprobiert, ne? Sie haben mit Marco Schweiger angefangen in dieser Reihe mit Rowney und Bock. Dann war Alanov mit dabei, dann war längere Zeit Cramarosa mit dabei, Ryan Schwartz war kurz mal dabei. Dann Julian Napravnik, den sie ja auch geholt haben. Also so eine Ergänzung, Napravnik fand ich von der Idee her ganz gut, weil der auf jeden Fall auch die Spielintelligenz hat, da mitzumachen und dann auch das Tempo. Aber ist Bicker schon bereit für eine prominentere Rolle bei den Löwen Frankfurt? Lässt sich das so pauschal beantworten?
Man kann es zumindest ausprobieren. Also wieder nach dem Motto, man muss mal irgendwas probieren. Von daher, ja, warum nicht? Es würde mich überraschen, wenn er sich da wirklich, also wenn er wirklich so weit ist, dass er sich da festspielen kann, um wirklich eine große Rolle zu spielen. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, ihm einfach einige Shifts dazu geben, die man aber doch mehr auswählt und irgendwie die Eiszeit so managt, dass er in einfacheren Situationen ist, wo man sich irgendwie erhofft, Tore zu schießen, ohne jetzt unbedingt immer gegen die gegnerische Top-Reihe zu spielen. Das ist ja durchaus was, was in der DEL auch gemacht wird. Von daher kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Was eventuell die Schwierigkeit sein könnte, ist, dass eigentlich Bock, Rowney und auch Bicker alles eher Spieler sind, die Tore schießen und nicht unbedingt auflegen. Bock hat natürlich jetzt diese Saison nicht ganz so viel getroffen wie im vergangenen Jahr, aber trotzdem hat die letzte Saison auch gezeigt, was er kann und was für ein Spielertyp er sein möchte. Von daher, ob das so wirklich harmoniert, schwierig zu sagen, aber Bicker ist auf jeden Fall ein Typ, der mit viel Tempo und Einsatz kommen würde und immer aktiv ist im Vorcheck, viel ackert einfach das ganze Spiel lang. Und so jemanden dann noch in die erste Reihe zu stellen, das kann eigentlich nicht schaden. Und das ist ja auch oft so ein Spielertyp, der vielleicht nicht unbedingt die vielen Punkte macht am Ende, aber der zwei guten Offensivspielern dann hilft, indem er einfach da ist, dem Gegner auf die Nerven geht und Pucks erobert. Von daher ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, würde ich sagen.
Und da müssen wir doch auch irgendwie hin, oder? Also die Schweden machen es so, dass sie da vielleicht der 18-, 19-Jährige nochmal eine ganz andere Rolle in dem Team und scored, aber dass der zumindest halt von der Eiszeit her Top-6-Stürmer ist und vielleicht dann auch mal, wenn er selber noch nicht der Scorer ist und selber noch keine Reihe führen kann, zumindest diese Reihe ergänzt. Also ich würde jetzt auch sagen, bei Bicker war auf jeden Fall zu sehen, dass der Tempo hat, dass der Einsatz zeigt, dass der sicherlich auch scoren kann. Hat ja auch ein wichtiges Tor geschossen, ne, im Spiel gegen Norwegen, den Führungstreffer für die deutsche Mannschaft. Aber dann ist vielleicht die Frage, ob es eben schon ganz reicht. Und das kannst du wahrscheinlich vor allem jetzt als Trainer einer Mannschaft wie den Löwen Frankfurt, die aktuell eben schauen müssen, dass sie nicht wirklich brutal in den Abstiegskampf reinkommen, möglicherweise einfach nicht ausprobieren in dieser Phase, aber wünschenswert wäre es doch, wenn diese Spieler dann eben zu mindestens Ergänzungen werden in den Top 6 als junge deutsche Teenager.
Ja, ich mag diesen Vergleich mit Schweden und Finnland ehrlich gesagt nicht, den man immer wieder hört, weil doch mehr dazu gehört, als die Spieler einfach nur in diese Positionen zu pressen, wenn sie vielleicht noch nicht dafür bereit sind. Die Beispiele, die immer genannt werden, die in Schweden oder auch Finnland schon so große Rollen spielen, das sind auch in der Regel Erstrundenpicks in der NHL. Bicker ist einer, der wurde immerhin in der 5. Runde gedraftet, aus der DNL von den Jungadlern quasi direkt, auch wenn er, glaube ich, einmal wahrscheinlich auch noch ein paar Sekunden in der DEL schon auf dem Eis gestanden hat. Von daher sind die Situationen, glaube ich, nicht ganz vergleichbar. Bicker ist dann eher auch ein Beispiel, das auch in Schweden oder Finnland vielleicht langsamer rangeführt werden würde, einfach weil er persönlich noch nicht so weit ist oder weil vielleicht auch nicht das ganz große Talent da ist, das man bräuchte, um ein Erstrundenpick zu sein und dann sehr schnell in die NHL zu springen, sondern eben eher einer, der sich Schritt für Schritt so entwickelt, dass er ein Topspieler in der DEL wird. Von daher, ja, der Vergleich gefällt mir nicht, aber trotzdem ist es natürlich wünschenswert, dass jemand wie Bicker auch mal eine große Rolle spielt und womöglich auch in der ersten Reihe seine Minuten macht und nicht dann irgendwie in der vierten Reihe mit doch stärker limitierten Spielern.
Ja, muss ja auch kein reiner Vergleich sein, sondern eher sowas wie, da muss man hinschauen, wie es da passiert. Und dann geht es ja nicht nur darum, wer spielt wo, sondern ja, warum haben die so viele Talente, die eben dann auch die Möglichkeit haben, da zu spielen, sowas dann eigentlich eher gedacht. Und ich meine, es gab ja in Deutschland auch diese Beispiele, also ein Stützle und ein Reichel haben ja auch Top 6 gespielt und haben Eiszeit im Powerplay bekommen und sind dann eben in der ersten Runde gedraftet worden. Das wäre dann wohl der bessere Vergleich Richtung Schweden, aber dort gibt's dann eben mehr First-Round-Picks, insgesamt mehr Draft-Picks in Schweden und ich höre dann bei dir auch raus, dass was in den nächsten Jahren noch weiter passieren muss im deutschen Eishockey ist, dass man eben mehr Talente auch in jüngeren Jahren schon überhaupt mal findet, ausbildet und dann überhaupt in die Situation bringen zu können, als Teenager in der DL zu spielen.
Ja, es ist ja immer einfach zu meckern und irgendwie zu sagen, es läuft nicht beim DEB und man muss sich mal was überlegen, aber es ist nun mal das große Gesamtbild, von dem ihr im Podcast, glaube ich, auch schon oft gesprochen habt, was auch Eishallen schließen und solche Themen angeht, einfach sehr, sehr schwierig, die breite Masse irgendwie hier zu generieren und die dann auch auf höchstem Niveau zu trainieren, sodass man sich ja eher an Länder wie Schweden und Finnland heranentwickelt, als dass man gegen Norwegen gegen den Abstieg spielt. Aber das ja, macht auch wieder ein zu großes Fass auf. Ich denke, wenn man individuelle Spieler wie einen Bicker jetzt anguckt, dann sollte es auf jeden Fall das Ziel sein, ihn in die Rolle zu stecken, die auch zu seinem Spielertyp passt und zu seinem Potenzial, das er offensiv hat. Dass man ihn also nicht einfach nur in die DEL steckt, damit er in der DEL ist, sondern dass man ihn, wenn er in Frankfurt spielen soll, dann auch in Situationen bringt, wo er erfolgreich sein kann. Und das kann durchaus auch eine erste oder zweite Reihe sein.
Zum Thema Infrastruktur und wie viele Kinder und Jugendliche spielen eigentlich Eishockey, hat der Kollege Bernd Spickerath kürzlich was geschrieben, muss irgendeine große Tageszeitung gewesen sein, irgendwie FAZ oder Spiegel oder ich weiß nicht, auf jeden Fall was natürlich eine reichweitenstarke Zeitung. In Deutschland spielen aktuell laut IIHF 13.527 Jugendliche Eishockey. In Finnland sind es dreimal so viele, obwohl natürlich Finnland deutlich weniger Einwohner hat als Deutschland. Und in Kanada 350.000 im Vergleich zu 13.500 in Deutschland. Und in Kanada 3.000 Eishallen und natürlich noch diverse Außenplätze. Und in Deutschland laut DEB 170 Hallen in Betrieb. Also deswegen immer auch schauen, über was meckert man oder über was diskutieren wir hier. Die Voraussetzungen müssen natürlich auch da sein, damit die Kids auch aufs Eis kommen und sich dann entwickeln können. Jannik, dann danke ich dir recht herzlich. Erstens natürlich für deine Einschätzungen zur U20-Weltmeisterschaft und auch zum aktuellen Geschehen in der DEL. Und ja, wünsche dir auch im restlichen Winter und natürlich dann auch im Sommer viel Spaß beim Eishockey.
Danke ebenso und danke für die Einladung.
Und freue mich natürlich, wenn wir uns hier wieder hören und sehen. Jannik Beichler, Scout bei den Spokane Chiefs. Danke dir. Und danke euch. Dir. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr nicht eine Woche warten wollt, dann hört einfach die 10 Minuten Eishockey über steady.de/bisselhockey, bekommt ihr da alle Infos für 2,50 Euro im Monat. Jeden Wochentag einen kurzen Podcast mit allem, was passiert. Bis dahin, Servus!
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.